Diese Folge von Kurvendiskussion wird dir präsentiert von FC Moto, deinem Onlineshop für Motorradbekleidung und Zubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es nicht gerade um technische Daten geht, dann sind Zahlen ja meistens eher ein sperriges Thema. Trotzdem wollen wir in der heutigen Folge mal über Zulassungszahlen aus 6 europäischen Ländern sprechen, denn wenn man sie in einen Kontext setzt, dann können auch Zahlen spannende Geschichten erzählen. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, ich bin Reiseredakteur und Podcaster beim Motorrad und ich freue mich, unsere Italien-Korrespondentin Eva Breudel wieder ins Mikro bekommen zu haben. Hallo Eva.
Hallo Ferdi.
Ja, Eva, Zulassungszahlen, ich habe es gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, ist ja eigentlich eher so eine Routineangelegenheit bei uns. Das ist oft nicht viel mehr als eine Meldung bei uns im News-Teil. Für Motorrad-Ausgabe 6 2026 hast du jetzt mal eine größere Geschichte dazu gemacht. Gab es da einen Anlass für diese größere Betrachtung?
Also der Anlass war, zum einen haben wir sowas genau vor 10 Jahren schon mal gemacht. Und das ist dann immer eigentlich schon ganz schön, wenn man so alle 10 Jahre mal sagt, was hat sich eigentlich geändert. Und zum anderen ist der Punkt einfach, dass tatsächlich jetzt die chinesischen Marken wirklich auf dem Vormarsch sind. Das wissen wir ja schon lange, das ist nichts ganz Neues, aber es scheint jetzt etwas schneller zu gehen, auch als alle erwartet haben. Und ich habe mich da wirklich jetzt eben in 6 Ländern in die Zahlen vertieft. Nicht unbedingt, also mein Lieblingsthema Zahlen, also geht's mal wie dir, technische Daten sind okay, aber sonst muss das eigentlich nicht sein. Aber wenn du irgendwelche Tendenzen ablesen willst, muss man das halt einfach machen, das hilft alles nichts.
Ja. Ich dachte auch, dass es mit diesen chinesischen Marken zusammenhängt, weil wir haben jetzt letztes Jahr, glaube ich, war es auch, haben wir extra mal eine Folge auch gemacht mit dem Kollegen Johannes Müller. Die haben ja technisch nicht durch die Bank, aber es gibt schon einzelne Modelle, die mittlerweile wirklich technisch auf Augenhöhe sind. Und das war ja eigentlich zu erwarten, dass die früher oder später da einfach auch gleichziehen werden vielleicht.
Und da ist eben diese europäische Betrachtung interessant. Also wir haben halt die 4 größten Märkte genommen. Oder die haben wir angeschaut, eben Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich und dazu nur die Schweiz und Österreich als Nachbarländer. England haben wir rausgenommen, die sind jetzt nicht mehr, oder Großbritannien haben wir rausgelassen, die sind nicht mehr in der EU, die sollen jetzt das selber machen, machen wir nicht mehr. Und ja, also es gibt eigentlich 2 Themen bei dieser ganzen Geschichte. Einmal war ja in Deutschland großes Geschrei wegen Zulassungszahlen so stark gesunken und keiner fährt mehr Motorrad. Und das merkst du tatsächlich auch, wenn du mit italienischen, mit Herstellern sprichst, also ich speziell natürlich mit italienischen, die dir dann sagen, ja, da siehst du in Italien, in Deutschland gehen die Zulassungszahlen zurück und da fährt ja keiner mehr Motorrad und da fehlen die Jungen und in anderen Ländern ist es ganz anders. Und unter dem Aspekt habe ich mir das halt einmal angeschaut und dabei festgestellt, also tatsächlich Deutschland hat letztes Jahr einen Rückgang von über 35%. Andere Länder, Spanien, plus 8 und so weiter und so fort. Aber wenn man sich das genau anschaut, dann sind es bei denen die Rollerzulassungen, ne? Nicht die Motorräder. Die schmeißen das immer alles zusammen.
Ja, und dann hast du immer noch diese Trennung mit 125 Kubik mit also, drin oder draußen.
Ja, da nochmal zum Thema Zahlen, da bin ich fast irre geworden, weil die Spanier schmeißen dann eine 50er mit rein und dann blickst du gar nichts mehr.
Ja.
Und da jetzt wirklich die Zahlen der reinen Motorräder rauszufinden, war nicht so einfach und ich weiß ja nicht, ob es mir immer gelungen ist, aber also ganz exakt, aber darum geht es ja nicht, es geht um Hausnummern. Und was nur zum deutschen Markt eben zu sagen ist, das finde ich wirklich interessant, weil das Wehklagen war wirklich groß und es ist gar nicht so. Also Deutschland, wir müssen einfach damit berücksichtigen, dass es letztes Jahr eben diese Euro 5 oder vorletztes Jahr war es ja jetzt schon Ende 2024, haben die diese ganzen Euro 5 Motorräder noch in den Markt gedrückt, weil ab 1.1.25 war dann Euro 5 Plus und alles, was du bis dahin nicht angemeldet hattest, musstest du als Hersteller verschrotten. Dann haben die natürlich das angemeldet im Dezember noch und da hatten dann alle Länder, die habe ich mir dann alle danach angeschaut, ein großes Zulassungsplus, aber keiner hatte so ein großes wie Deutschland, nämlich im Vergleich zum Vorjahr plus 620%. Also, und das muss halt der Markt dann erstmal verkraften, das ist ja klar. Und dann kam auch natürlich noch KTM dazu.
Ja, genau, das zweite Besonderheit.
Die eben auch viel zu viele Motorräder produziert hatten, die in den Markt gedrückt haben, speziell in Österreich. Warum wohl? Da sitzen sie halt. Und dann in Deutschland, ist ja auch nicht weit. Und das musste der Markt erstmal schlucken. Und das war in anderen Ländern, das haben wir eben auch genau angeschaut, lang nicht so schlimm.
Ja.
Und deswegen sind in Deutschland die Zulassungszahlen zurückgegangen, aber die werden jetzt dieses Jahr wieder steigen. Also außer KTM, die haben ja immer noch 100.000 Motorräder auf Halde, soweit ich weiß. Die müssen ja irgendwo hin. Also die Märkte sind im Moment auch deswegen in Bewegung. Es ist, trotzdem kann man Tendenzen ablesen und eben gerade, und jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Thema, sorry für diese Klammer, aber das ist mir einfach wichtig, weil da alle so rumgeschrien haben. Und
ich
eben,
hätte das später noch gefragt, ja, aber jetzt haben wir es jetzt schon geklärt.
Ja, aber weißt du, dass Deutschland so als Motorradmarkt international oder von vielen Herstellern abgeschrieben wird, das ist jetzt nicht richtig.
Ja.
Wir haben viele Motorradfahrer, wir haben auch junge, nicht so viele, aber haben wir auch. Und wir haben ein solventes Publikum, also Leute, die auch Geld haben und dafür, dass sie fürs Motorrad ausgeben. Und was wir noch haben, und da schließt sich der Kreis jetzt wieder, wir haben ein ausgesprochen anspruchsvolles Publikum. Deswegen sind die vielen chinesischen Marken, die jetzt kommen, auch nach Deutschland, aber die sind ja schon lange da, aber sie sind eben in Spanien da, in Italien, teilweise auch in Frankreich. Aber Deutschland hebt man sich für den Schluss auf, weil da hat man ein bisschen Angst. Also das bestätigen ja, die einem tatsächlich auch im Gespräch, aber halt nicht offiziell. Ne?
Da kommen wir noch drauf. Aber bevor wir jetzt so mal auch uns die Zahlen anschauen, Neuzulassungen ist ja immer so ein Thema. Wie aussagekräftig sind denn diese Zahlen? Weil viele sagen ja auch, oder es ist ja so, das sind ja jetzt erstmal oft auch Händlerzulassungen. Und das ist ja nicht 1:1 die Zahl der verkauften Motorräder.
Ja,
oder?
Natürlich
also das
nicht.
Ist ja
also
immer,
das ist eben gerade mit diesen Euro 5 Motorinnen, die eben verschrottet werden.
Da hat man es jetzt ja extrem gemerkt, ja.
Da war es extrem und wie gesagt, ein Plus von über 600%, das waren natürlich die Händler. Also ich kenne einen Händler, der allein 1200 Motorräder noch zugelassen hat in Deutschland im Dezember. Mhm. Und natürlich ist es, andererseits ist es in anderen Ländern auch so. Also nicht ganz so extrem, wie es jetzt eben mit dem Fall in Deutschland war, aber das war eben, haben wir ja schon gesagt, durch KTM bedingt auch großteils. Und insofern kann man es dann doch wieder daran ablesen, weil diese Motorräder, auch wenn die vorher zugelassen werden, zugelassen ist zugelassen und im Markt gehen die eh, dann halt im nächsten Jahr, also du kannst diese Zulassungszahlen nicht immer so 1:1 für ein Jahr nehmen. Und das machen übrigens auch viele Hersteller. Dass die sich die Zulassungszahlen nochmal in 2-Jahresschritten anschauen, damit eben so Sondereffekte draußen sind, wie die KTM-Pleite, also gut, Insolvenz sollte man eigentlich sagen, aber es war Pleite, sorry, oder eben diese Euro 5 Zulassungen, damit das rausgerechnet wird. Und wenn man das anschaut, also auch für Deutschland, ne, dann hat Deutschland nämlich kein Minus, sondern ein Plus.
Ich habe mir auch mal gedacht, das ist halt vermutlich die einzige Größe, die du irgendwie zuverlässig nehmen kannst. Und letztendlich ist es ja doch so, dass ein Händler ja, der lässt es ja nicht aus Spaß zu, sondern eben auch, weil er es irgendwann verkaufen will. Also ist es insofern halt doch wieder indirekt
ja,
die vergleichbare halt, Größe, die du halt hast.
Aber, die kommt halt dann nicht in dem Jahr
in
die Zulassungszahlen, sondern eben schon ein Jahr vorher. Aber das ist ja im Endeffekt eigentlich wurscht.
Ja.
Ne? Also eine wichtige Größe ist es trotzdem. Und ob das jetzt Zulassungen sind auf geschäftlich, also was halt die Händlerzulassungen sind oder auch die Hersteller selbst, gibt's ja auch. Oder ob das Privatpersonen sind, ist im Endeffekt egal, weil die kommen ja dann doch in den Markt. Ja, ne? Also
ja, weil die Kritik natürlich eben ja zu Recht auch oft kommt, ja, dass das ja alles Händlerzulassungen und bla bla bla, aber wie gesagt,
ja, aber die verkaufen sie
halt,
ja, ne?
Ja,
also
eben.
Die behalten die ja nicht alle, um Gottes Willen. Ja. Ne? Also wie gesagt, das ist dann für das spezielle Jahr nicht ganz richtig abgebildet. Aber deswegen machen ja die Hersteller, wie gesagt, diese 2-Jahresschritte und dann stimmt es wieder. Ne?
Hat es nicht sogar geschrieben, dass manche Händler da Hallen anmieten mussten?
Ja, ja.
Für, um diese ganzen,
ja, das war hauptsächlich KTM. Dann.
Ja, natürlich, aber das fand ich auch spannend.
Ja, aber das ist so. Also entweder die Händler oder auch, es gibt ja da so eine ganze Lieferkette, wer diese Motorräder dann ausliefert, wenn die aus dem Werk gehen und die diese Auslieferungen normalerweise machen, die haben selber auch noch Hallen angemietet. Also das war, da ging richtig was ab. Es waren einfach viel zu viele Motorräder im deutschen Markt oder die in den deutschen Markt sollten und das hat dann alles verfälscht. Aber so grundsätzlich stimmt das Bild schon.
Ja.
Also wie gesagt, wenn man diese 2-Jahres-Schritte macht und das raus, dann sind diese Sondereffekte eben, nivellieren sich in gewisser Weise. Das gilt auch für diese Pandemiejahre, da war ja auch plötzlich so ein Hype. Und da haben die Hersteller halt auch gesagt, das schauen wir uns in 2-Jahres-Schritten an, weil so ein Hype heißt halt nicht, dass es jetzt so weitergeht, wie man ja auch gesehen hat. Und das heißt jetzt auch nicht, dass es in Deutschland so weitergeht, dass es immer weniger Neuzulassungen werden. Das ist ja Blödsinn. Ja.
Ja, Neuzulassung Nummer eins war ja jetzt auch eben nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit eigentlich die GS der.
Ja, genau, da hat man eigentlich gehofft, weil wir
Bestseller
haben wir das,
überhaupt, ja.
Wie gesagt, vor 10 Jahren schon mal gemacht. Mhm. Wer war da der Bestseller? Ja, es war die BMW GS. Und das ist gleich geblieben. Also das hält sich hartnäckig.
Mit einer Ausnahme, das ist ja schon
also es gab
positiv
auch,
oder negativ, je nachdem.
Ja, es gab auch vor 10 Jahren eine Ausnahme. Da war es in Frankreich, die Kawasaki, welche war es denn? Ich glaube die 700, da bin ich jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Das war vor 10 Jahren. Jetzt haben wir aber ganz andere Ausnahmen, nämlich in Spanien. Spanien war sowieso plötzlich der Primus in Europa und plus bei den Zulassungszahlen. Und alle Hersteller, wie gesagt, die Red hat sich mit den Italienern und gesagt, jetzt nichts wie nach Spanien. Mhm. Aber ganz so einfach ist es halt dann auch nicht. Also um es jetzt nicht so spannend zu machen, in Spanien steht auf dem ersten Platz die Voge DS900X mit gewissen Ähnlichkeiten mit einer gewissen BMW.
Ja.
Aber die GS ist auf Platz 2, also sie ist jetzt nicht irgendwie abgeschlagen.
Aber mit durchaus kräftigem Abstand, muss man sagen, oder?
Ja, ja, also das sind fast 2000 Motorräder mehr. Also die Voge liegt, kann man einmal sagen, eine Zahl darf man da mal sagen. Die haben so um die 5500 verkauft in Spanien und BMW kommt da mit 3,5. Ne? Mhm. Also die GS, nicht BMW insgesamt. Also das ist schon wirklich, das gab es noch nie. Ein chinesisches Motorrad als Bestseller. Bestseller sind immer Motorräder, ja. Aber das war jetzt wirklich das erste Mal, deswegen haben wir uns das in Spanien oder ich mir dann einmal genauer angeschaut. Wie gesagt, das war nicht ganz so einfach rauszurechnen. Also die Spanier, ich habe dann die angeschaut, was die Kollegen halt schreiben oder die spanische Presse insgesamt. Und dann stand da plötzlich das bestverkaufte Motorrad mit über 7000 Stück. Die Zontes G368, haben wir gedacht, die kenne ich gar nicht. Dann haben wir das genauer angeschaut. Also das ist kein Motorrad, das ist ein Roller, ein Crossover-Roller.
Ah, das heißt, das ist der eigentliche Platz 1.
Das ist der einzige bei
sozusagen.
Ihnen. Wir rechnen ja die Roller raus, aber der eigentliche Platz 1 wäre die. Ne? Und das ist auch wieder unglaublich. Das ist Zontes. Die sind erst seit einem Jahr in Spanien auf dem Markt. Ne? Und zack, gleich so gut verkauft. Also, und das liegt, und da wird's dann wieder für ganz Europa interessant. Zum einen haben die, sind die eine Finanzierungs- und Marketingstrategie gefahren vom Feinsten. Und zum anderen haben die über ein Händlernetz, das es da schon gab, konnten die einsteigen und waren dann gleich mit vielen Händlern in ganz Spanien präsent. Und haben natürlich, wie die ganzen chinesischen Marken halt auch interessante Preise, ne? Also um das jetzt mal kurz an einem Beispiel festzumachen, da war im Jahr davor, war in der gleichen Kategorie, war das der Honda ADV 350, also halt also ein Crossover-Roller, aber der kostet 2000 Euro mehr.
Ja.
Und hat weniger PS und da geht's halt los. Und so ähnlich läuft es bei den Motorrädern auch. Wobei mir die spanischen Kollegen auch gesagt haben, jetzt gerade mit dieser Voge 900, die jetzt eben der Bestseller ist unter den echten Motorrädern, wäre das halt so gesagt, es gibt halt bei uns viele Leute, die immer gern mal GS gefahren werden, aber DD war sie halt zu teuer. Und das ist jetzt natürlich ist die 900er nicht keine richtige GS, aber es kommt der Sache schon nahe und halt zu einem deutlich günstigeren Preis. Und wie gesagt, dann kommen halt noch so Finanzierungsmodelle dazu. Also das ist schon interessant. Und was ich besonders interessant fand, war halt sehr damit Zontes, dass sie über das Händlernetz, über ein gut funktionierendes Händlernetz das so toll verkaufen konnten. Und ich denke, das kommt bei uns auch. Also in Deutschland, sobald die chinesischen oder auch die indischen Marken, die drängen ja auch auf die Märkte, sobald die ein ordentliches Händlernetz haben, wird es auch in Deutschland anders abgehen.
Ja,
also
das ist ja auch immer das Problem mit diesen ganzen italienisch, teilweise auch chinesischen Herstellern unter italienischer Flagge so, aber das Händlernetzwerk eben.
Ja, das ist in Italien sowieso anders. Also Pinelli und Motomorini, die ja ursprünglich italienische Marken waren, jetzt eben chinesische Besitzer haben, aber werden in Italien als italienische Marken wahrgenommen nach wie vor.
Dann lass uns doch direkt nach Italien rüberspringen. Überspringen wir Frankreich mal für den Moment geografisch. Weil da war ja auch die Besonderheit, dass da mal zwischendurch die GS eben nicht auf dem Thron war.
Ja,
mit das, dieser Besonderheit, ich erinnere mich daran, dass sie die GS und die GS Adventure auseinandergerechnet haben.
Das macht fast jedes Land außer Deutschland.
Ach so.
Also das sind in Deutschland läuft es gemeinsam und in den anderen Ländern, die rechnen immer, da kommt die GS und dann kommt Weile nix und dann kommt die Adventure oder gelegentlich auch mal umgekehrt, das gibt's auch. Aber so kam dann die Benelli dazu, dass sie mehrere Jahre lang Topseller in Italien war. Das war diese Benelli TRK 502,
ja, genau.
Die schon aussah wie so optisch wie so eine Mischung aus Ducati Multistrada und BMW GS. Aber war halt der 500er und mit 48 PS bleischwer, aber
ja, danke, richtig, danke, dass du es sagst.
Hat richtig was hergemacht, also optisch, ne?
Ja.
Und das. Und
aber hat, günstig.
Ja, die hatte ja einen Einkaufs-, also einen Einstiegspreis von 5000 Euro. Ich meine, das Problem war dann, die Gebrauchten zu verkaufen, aber logischerweise, weil du hast
ja. Aber ich meine, du war das dann auch, ja, doch vermutlich. Ich meine, du bist in Italien normalerweise,
ja,
die sieht
überall,
man dann auch quasi
hat man
überall,
die gesehen.
Oder?
Ja, sieht man ja immer noch. Ja. Also, die ist richtig gut gelaufen. Jetzt haben sie die 500er ist nicht mehr im Programm, jetzt haben sie die 700er. Die läuft jetzt nicht ganz so gut, aber schon auch immer noch recht ordentlich. Also
ach, deswegen ist die vom, weil mich hat's überrascht, weil du hast ja immer, ich sag mal, nur die ersten, die fünf bestverkauften,
die fünf besten, ja.
Und da war sie jetzt gar nicht mehr dabei. Das hat mich überrascht, aber liegt das dann daran?
Also sie kommt, glaube ich, auf den 6. oder 7. Platz. Das habe ich jetzt auch nicht mehr ganz so präsent. Aber also sie ist weit vorne immer noch, aber nicht mehr das Bestverkaufte. Und das Bestverkaufte ist, bei den Italienern, glaube ich, eigentlich die Transalp, wenn man halt GS und Adventure nicht zusammenrechnet. Aber es ist im Endeffekt in vielen traditionsreichen Märkten so geblieben, dass die GS vorn liegt. Also in 5 von 6 ist sie vorn. Und der einzige Ausreißer ist eben Spanien, wobei die chinesischen Marken haben in Spanien bereits einen Marktanteil von 18%, alle zusammengenommen. Das ist ziemlich viel.
Das ist in Deutschland wahrscheinlich eher untere einstellige, oder?
Ja, das ist einstellig nach wie vor. Ja. Und aber ich denke, es kommt, weil die haben ja das wirklich so gemacht, erstmal über die, habe ich ja vorhin gesagt, das anspruchsvolle deutsche Publikum, die sind dann erstmal lieber alle nach Italien und Spanien gegangen und eben in Italien eben, weil man da die Anbindung hat an diese klangvollen Namen, die zwar inzwischen chinesische Besitzer haben, aber eben als italienisch wahrgenommen werden. Und in Spanien ist es sowieso nochmal ganz anders. Also die gehen wirklich sehr stark nach dem Preis vor, ne? Die Käufer dort. Und haben auch, da wird kleinere Motorräder, auch anders genutzt als bei uns. Aber das wissen wir, also so wie eben in Italien für den Stadtverkehr, weil halt oft der öffentliche Personennahverkehr nicht ganz so gut funktioniert. Und dann haben die halt ein anderes Klima, das kommt halt nur dazu. Du kannst da halt ganzjährig mit irgendeiner 250er oder 350er oder einer 500er rumfahren. Das ist bei uns ja nur sehr begrenzt möglich. Insofern ist das Publikum, ist die Struktur da ganz anders. Aber große Motorräder sind es jetzt nicht so viele.
Deswegen fände ich es auch spannend, dass so die Plätze 2 bis 5, sage ich mal, es gibt immer so 1, 2 Ausreißer eben, aber dass es eben oft oder fast durchweg japanische Mittelklasse-Motorräder sind und auch viele Naked-Bikes, das finde ich auch sehr spannend. Das ist europaweit eigentlich
Also ein echter ähnlich. Bestseller ist eben die Cover, die Z900, die ist eigentlich, ich glaube, überall unter den ersten 5. Das ist nur in Italien nicht genau sowas. Die haben dafür da dann die Africa Twin. Aber es sind überall die Mittelklasse Motorräder der Japaner. Also das zieht sich durch. Das war eben auch vor 10 Jahren schon so. Insofern könnte man auf den ersten Blick sagen, es hat sich ja nichts geändert, aber es hat sich im Hintergrund viel geändert, wenn man dann eben auch sich mal anschaut, was auf den weiteren Plätzen noch folgt.
Werbung.
Entdecke jetzt FC Moto, deinen Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör. Mit über 100 Top-Brands, über 200.000 Artikeln und unschlagbaren Preisen ist FC Moto die erste Adresse, um dich auf die Überholspur zu bringen. Egal ob Racing, Touring, Urban, Motocross oder Adventure. Bei FC Moto findest du genau das Richtige für dich und dein Bike. Jetzt online bestellen auf www.fc-moto.de. Gab es in Frankreich auch Besonderheiten?
Ja, Frankreich hat ja die Besonderheit, die haben ja viele Umweltzonen jetzt in den Städten. Das hat Italien zum Beispiel auch, aber das ist dann meistens so, dass du mit dem Zweirad halt trotzdem reinfahren darfst. In Frankreich ist das nicht so. Mhm. Also du darfst schon reinfahren, aber es gibt eben Tempo-30-Zonen überall. Gut, die gelten für Autos auch. Und dann gibt es halt auch noch Parkgebühren, auch für Motorräder in Paris. Das kostet bis zu 3 Euro die Stunde. Da überlegst du dann natürlich schon, ob du dann noch mit deinem Verbrenner, also mit deinem Motorrad reinfährst. Wobei, apropos Verbrenner, also für die Elektromotorräder, ich rede nicht von Rollern, sondern nur von Motorrädern, hat es jetzt auch in Frankreich nichts gebracht, dass die da jetzt umsonst parken dürfen, weil also das ist immer nur, spielen einfach keine Rolle, Elektromotorräder nach wie vor nicht. Ja. Roller ist es ein bisschen anders, aber ja, und das ist und deswegen haben sie da jetzt einen Rückgang bei den Rollern und ja. Aber die GS ist auch da der Bestseller, also auch mit weitem Abstand. Und dann eben wieder die Mittelklasse-Motorräder. Aber sie haben in den Top 10, also auch schon, die chinesischen Marken sind auch da deutlich präsenter als bei uns. Also CF Moto und Vogue sind bereits unter den ersten 10.
Ja. Haben da auch weniger Berührungsängste wahrscheinlich als jetzt.
Ja, manchmal denke ich mir, vielleicht sind es Länder, wo es keine echte Motorradindustrie mehr gibt, aber das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ne? Weil ja, Spanien hat ja aus Riecho, haben die ja nichts mehr und die machen ja hauptsächlich 50er.
Die haben da noch diese, wie heißt die Marke? Ich glaube Magbor oder sowas haben die doch auch noch. Aber das ist, glaube ich, auch.
Nee, das ist, glaube ich,
ist auch chinesisch eigentlich.
Ja,
und ja, mein gut, das ist wieder das Ding. Da kann man natürlich dann auch in die Zahlen was reininterpretieren.
Was dann vielleicht eigentlich stimmt mal, das kann natürlich auch sein. Aber, aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Deutschen, also der Deutsche, auch der Österreichische und der Schweizer Markt, da gegenüber chinesischen Marken deutlich zurückhaltender sind, weil halt einmal, ja, wissen wir ja, mit reinspielt, dass man.
Ja, das ist ja das Leserfeedback auf das. Ja,
sie haben ja eigentlich ganz Unrecht, ne?
Ja,
also
ja,
das stimmt ja, die sind subventioniert, diese staatlich. Ja. Diese Motorräder machen im Endeffekt dann auf Dauer unsere Industrie platt. Also was heißt, ja, platt ist jetzt vielleicht schon wieder zu viel gesagt.
Ja,
aber
ne, wir haben das ja auch rauf und runter diskutiert und auch im Podcast. Und ja, so richtig, ich meine, man muss sich damit beschäftigen, aber so richtig wissen wir dann auch nicht, wie man damit umgehen soll. Weil sie jetzt gar nicht zu testen, gar nicht zu fahren, das ist ja auch nicht nix. Also,
da kommen wir auch nicht mehr drum rum.
Ja,
also
eben.
Die werden jetzt in Deutschland stärker, ich weiß es von einigen hierzulande alteingesessenen Händlern, die jetzt auch die Chinesen mit ins Programm, also chinesische Marken mit ins Programm nehmen, weil sie sagen, du kommst ja gar nicht mehr drum rum. Und dann hat man halt eine günstige Alternative für Leute, die jetzt nicht Ducati, BMW oder weil halt was Hochpreisiges fahren wollen.
Und was man auch sagen muss, die bedienen teilweise wirklich auch Nischen, die halt die großen Hersteller teilweise gar nicht mehr oder noch gar nie bedient haben. Das ist jetzt wieder mein Adventure-Riding- und Reise-Enduro-Hintergrund, aber so diese CF Moto 450 und sowas, also
naja.
Oder auch Kowe, da gibt es einfach Sachen, da haben Leute lange drauf gewartet und ganz ehrlich, dann ist der Preis auch noch fair. Also Mai, für mich wäre es jetzt auch nichts, aber
ja, noch nicht. Ne?
Nicht
also
so
ich würde da gar nicht nie sagen, weil was weiß man, ne? Was da kommt. Und der Punkt ist halt einfach, die kriegen jetzt eben auch in Deutschland ein ordentliches Händlernetz hin, so ganz allmählich. Und dann sieht es wahrscheinlich auch für viele Kunden anders aus.
Ja.
Klar ist mir immer ein europäisches Motorrad näher, aber manchmal denke ich mal, wahrscheinlich war das in den 70er Jahren also ähnlich, das wissen wir jetzt beide nicht, da waren wir noch nicht dabei, noch nicht mal ich, obwohl ich ja deutlich älter bin als du, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber als die Japaner kamen, das war wahrscheinlich auch nicht lustig, ne? Also am Anfang.
Ja, der Vergleich liegt ja
auf der Hand. Heute zählen die für uns zu den traditionsreichen Marken, die immer schon in Europa waren, das stimmt ja auch nicht. Ne?
Also was ich mir eher denke, sind ja auch so teilweise, ich sage jetzt nur mal Drohnen. Da gibt es ja eigentlich nur welche aus China. Ich meine, dann gibt es noch bei Action-Cams, da hat man noch die Wahl zwischen einem amerikanischen Produkt, was dann letztlich auch aus China kommt. Aber das ist jetzt auch wieder
Interpretationssache.
Da können wir jetzt noch weiter über das.
Ja, was ich trotzdem noch sagen wollte zu den Märkten, weil das ist mir wirklich aufgefallen, in der Schweiz.
Genau, ich wollte eh zur Schweiz langsam kommen.
In der Schweiz, da habe ich dann echt gestaunt, da sind so kleine Sportler, also diese Aprilia RS 457, die sind da ziemlich weit vorn. Also nicht auf den besten 5 Plätzen, aber die kommen gleich dahinter. Und die 660er auch noch, und das hätte man jetzt in der Schweiz eigentlich gar nicht so vermutet, aber
Ja, das ist, glaube ich, sowieso noch spannend, wenn man sich so mal die Top 50 anschauen würde, weil selbst in Deutschland, also das habe ich gerade, als ich vor 2, 3 Jahren noch so Gebrauchtberatungen gemacht habe, da haben wir ja oft immer auf die Top 50 2016, 2017 geschaut. Und das überrascht einen dann immer wieder, weil wir in unserer Motorradjournalisten-Bubble, da hast du halt gewisse Modelle vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Oder
stimmt.
Da ist halt jetzt nur mal rausgegriffen. Da ist halt eine F57, jetzt eine F800 GS, ist halt sowas, das findet halt eher so am Rande statt. Und wenn du aber siehst, dass sowas sich teilweise besser verkauft als eine F900 GS, also da ist die,
ja, das stimmt,
die Praxis draußen oft eine ganz andere, als wir das so in unserer Tester.
Ja, sie haben jetzt die ganzen 50 Plätze, habe ich bei manchen Ländern schon, aber das ist mir dann zu viel geworden. Aber die ersten 10 habe ich überall angeschaut.
Nur und so als Exkurs, ja.
Ja, da sind wir halt in der Schweiz echt diese kleinen, kleine Spatler auffallen. Ja. Und das ist,
oder ganz klassisches Beispiel ist auch die Honda Rebel. Verkauft sich teilweise viel besser als das, was bei uns hier ständig getestet wird und verglichen wird, muss
ja,
man sagen. Also,
ja, das ist schon richtig. Das liegt ja wahrscheinlich daran, dass sich die Tester, unsere Tester nicht so gerne auf so eine Rebel setzen. Das kann natürlich auch sein, auf so was Kleines.
Kollegen-Bashing.
Kollegen-Bashing, das wollte ich jetzt natürlich nicht, um Gottes Willen.
Ja, die sind ja weit weg.
Ja. Na, aber grundsätzlich ist es richtig, diese, was du ja auch schon gesagt hast, dass in allen Ländern eben erst bis auf Spanien die GS und dann die Japaner. Da könnte man auf den ersten Blick jetzt denken, es hat sich nichts geändert, aber es ändert sich eben gerade. Also es ist, der Markt ist echt schwer in Bewegung und ich bin da mal gespannt, was da noch kommt, aber die Glaskugel haben wir jetzt auch nicht. Aber also was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass, aber das ist ja jetzt nichts Neues, dass die chinesischen Marken stärker werden. Die indischen noch nicht, weil die sind für gerade für den deutschen Markt die Motorräder zu kleinvolumig, also zu, die haben ja meistens nur so 125er oder ein bisschen größer. Und aber auch die wollen kommen, die sind jetzt auch schon eben in Spanien und Italien und machen das genauso wie die Chinesen davor.
Aber ich glaube, Royal Enfield hat ja auch eigentlich in den letzten Jahren.
Ja gut,
Jahren
die Royal Enfield habe ich jetzt gar nicht gemeint, die habe ich jetzt ganz vergessen, sorry, okay. Ich habe jetzt TWS gemeint und Hero, die
ach so,
ja jetzt gerade in den Startlöchern stehen.
Ja.
Nee, sorry, das stimmt natürlich mit Royal Enfield nicht, nee, das war jetzt falsch, aber wie gesagt, war jetzt mir ja auf die Newcomer fixiert.
Ja.
Und die Newcomer sind ja eben TWS und
ja, das war bei uns noch total exotisch eigentlich wäre.
Ja, und TWS mit Norton, mal schauen, ob das was wird, ja. Aber naja.
Ist in Österreich, gab es da auch Überraschungen? Da ist wahrscheinlich mit KTM immer noch viel auch, oder? Was da,
ja, die haben das gleiche Problem gehabt wie Deutschland, dass sie halt zugeschüttet wurden mit KTMs oder eben Euro 5 Motorrädern und die stehen ja auch immer noch. Also die werden auch weiter in den Markt drängen.
Sind halt immer noch teuer, vielleicht, oder?
Ja, was heißt teuer? Also das ist halt immer so ein Spagat. Wenn du die jetzt zu billig verkaufst, dann machst du dir den ganzen Markt kaputt. Mhm. Aber wenn sie zu teuer sind, dann kauft sie. Also es ist, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ne? Mhm. Also das wird eh spannend mit KTM, wie das weitergeht, wie der Herr Bajaj das in Zukunft regeln will. Ne? Aber hoffen wir mal das Beste. Naja, und dann haben die Italiener es ja geschüttet. Die Österreicher auch noch die Nova, diese Zulassungssteuer, die wird berechnet nach dem CO2-Ausstoß von einem Fahrzeug. Also bei Autos, nicht nur bei Motorrädern. Und das kann, wenn du Pech hast, wird dein Motorrad dann halt um 30% teurer. Das ist jetzt auch nicht richtig lustig. Und eben, dass da dann jetzt dieses Jahr mal oder letztes Jahr mal eine gewisse Kaufzurückhaltung geherrscht hat. Ja, also die mussten ja auch die Motorräder von KTM Euro 5, die in ihrem Markt waren, noch irgendwie aufnehmen. Also das muss der Markt erstmal wegstecken. Und insofern, ja, also die Ähnlichkeiten sind zu Deutschland sind eindeutig da. Vom Markt her. Aber auch da denke ich, da wird sie im nächsten Jahr, wird es wieder anziehen. Und ja, man wird halt schauen, ob wir das in 10 Jahren nochmal machen, ob die GS dann wieder vorne liegt oder ob es inzwischen überall dann irgendein japanisches Motorrad ist. Es ist halt nicht wegzudiskutieren, dass die Preise niedrig sind. Und da können die Europäer nicht mit und das werden sie nie können. Andererseits muss man auch wieder dazu sagen, dass die Europäer ja auch nicht unbedingt nur noch in Europa produzieren. Ne?
Ja, das ist richtig. Aber das ist dann doch noch, glaube ich, der entscheidende Unterschied oder eben auch dieses Thema, kommt jetzt nur der Motor aus China oder wird das Motorrad wie bei BMW jetzt zum Beispiel die 450er, glaube ich, Ja, die werden jetzt auch bei TVS in Indien gebaut, aber das ist dann irgendwie immer noch was anderes. Also da kann man sich dann drüber streiten. Und dann denke ich auch, dass das vielleicht für die nachwachsende Generation vielleicht, die sind vielleicht mit so Marken auch gar nicht mehr so verbunden, wie wir das vielleicht sind. Also
das kann natürlich auch sein. Ja,
spekuliere ich jetzt auch wieder, aber...
Also ich habe bei der GS denke immer, das wird eine Weile halten. Das denke ich schon, weil das ist einfach so ein außergewöhnliches Motorrad mit einem so außergewöhnlichen Ruf, das könnte schon noch eine Weile klappen. Aber
gab es jetzt, wenn wir da nochmal auf Deutschland schauen, gab es da noch andere Sachen, die dich überrascht haben, jetzt vielleicht auch gerade im Vergleich zu 2016?
Also eigentlich, nee. Was mir jetzt wirklich überrascht hätte, gab es eigentlich nichts. Ne? Also was im europäischen Vergleich überrascht, ist, dass zumindest im letzten Jahr das bestverkaufte chinesische Motorrad noch ziemlich weit hinten liegt. Finde jetzt, also ich glaube, auf Rang 37 oder so. Und das ist im europäischen Vergleich sehr weit hinten. Mhm. Aber die deutschen Käufer, deutsche Motorradfahrer und Fahrerinnen, weil man nicht vergessen, sind da wirklich zurückhaltend. Ne? Was eben, das hat mich schon überrascht, dass das so weit noch hinten zurück ist. Und aber ansonsten, ne, also das ist, wie gesagt, das mit dem überalterten Markt halte ich jetzt für völlig aus der Luft gegriffen. Und ja, die 125er gehen auch zurück, aber ja. Auch das war zu erwarten nach dieser B196 Führerschein, ja, dass du halt als Autofahrer ab 25 plus eine Schulung brauchst und dann 125er fahren darfst. Das hat dann jetzt ein paar Jahre angezogen, aber irgendwann ist dieser Effekt wieder weg, weil alle, die das machen wollten, haben es jetzt gemacht und ja. Und dann kommt da nichts mehr. Ja, das ist übrigens das mit den Frauen, weil ich es gerade von den Motorradfahrerinnen hatte. Das war noch ein interessanter Aspekt in der Schweiz. Da hat die Zahl der, gerade der Führerscheininhaberinnen und auch der Besitzerinnen von Motorrädern, also wirklich deutlich zugenommen. Jede siebte neue Motorrad wird in der Schweiz inzwischen von einer Frau gekauft. Und das war vor 10 Jahren, waren es nur jede zwölfte. Also das ist schon ein ziemlicher Unterschied.
Okay, also hast du auch links und rechts abseits der Zulassungszahlen noch die ein oder andere Zusatzinfo mitgenommen.
Ja, natürlich habe ich mal ein bisschen geschaut, was so nebenbei noch läuft. Mhm. Und das macht ja so eine Geschichte dann bloß interessant, weil habe ja am Anfang schon gesagt, bloß Zahlen da. Das ist jetzt gar nicht so mein Ding und da muss man halt die Nebenaspekte, die es dann interessant machen, nur ein bisschen berücksichtigen. Und das, also diese Zielgruppe Frauen, das wird in Deutschland gerade einmal ein bisschen übersehen und da könnte man schon was machen. Also, aber das müssen die Hersteller machen, nicht wir.
Ja. Ja, du hast schon gesagt, wir haben jetzt hier auch keine Glaskugel. Würdest du dir trotzdem eine Prognose zutrauen für 2036er? Das klingt jetzt richtig Gott, weit weg.
Ja, aber das ist richtig weit weg. Also, ich würde ja davon ausgehen, dass die GS ist immer noch die erste oder zumindest auf den ersten 5 Plätzen.
Die R1400 GS dann vielleicht.
Ja, außer sie machen irgendeinen großen Fehler da in München, aber das glaube ich eigentlich nicht. Dazu sind sie doch, das können sie jetzt wirklich gut. Das ist so ähnlich, manchmal denke ich mir, das ist wirklich so ähnlich wie die Vespa. Ne? Mhm. Also die Vespa feiert jetzt dieses Jahr ihr 80-Jähriges. Mhm. Ne? Die sieht immer nur so ähnlich aus, also nicht mehr ganz so, aber Stil vom Typ her immer noch genauso, verkauft sich immer noch gut. Und irgendwie habe ich immer so den Eindruck, dass es sowas Ähnliches ist, die GS inzwischen. Also es gibt ja eine GS-Klasse und das ist wie früher die Golf-Klasse oder die gibt es vielleicht immer noch. Aber und insofern denke ich, die wird sich halten. Also außer eben München macht einen entscheidenden Fehler, aber ist schwer vorstellbar. Der Knackpunkt werden eher eben Mittelklasse-Motorräder sein. Also ich weiß, dass die Japaner haben wirklich... Die haben wirklich Angst um ihre europäischen Märkte, eben mit den Chinesen, die jetzt hier wirklich stark im Kommen sind, weil das halt in ihre Preisklassen auch mit reinspielt. Also so Premium-Marken, was die GS ja ist ja Premium, oder auch Ducati, das wird schon eine Weile gut gehen. Mhm. Aber
so diese unteren und Mittelklasse-Segmente, so da wird es wahrscheinlich dann, wo es auch um den Preis geht.
Ja, da denke ich, sind halt auch die Leute, die das fahren, nicht ganz so an die Marke gebunden.
Ja.
Und also es ist ja eben schon so in Spanien, in Italien teilweise auch. Und das wird zu uns auch kommen. Also da helfen uns die Alpen oder Pyrenäen oder was auch immer nicht. Ne? Also, das wird rüberschwappen. Also 2036, meine Prognose ist natürlich nach wie vor die GS auf Platz 1. Und danach weiter Mittelklasse, aber gemischt japanisch, chinesisch. Mhm. Na gut. Das war jetzt eine einfache Prognose, aber
Ja, müssen wir uns in 10 Jahren nochmal drüber unterhalten.
Machen wir dann, ja.
Okay. Ja, dann danke Eva für die Zeit, für die Arbeit und danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Blick über den Tellerrand gefallen. Und wie immer an dieser Stelle gebe ich euch mal unsere Adresse für sämtliches Feedback, für Fragen, Lob und Beschimpfungen. Die ist podcast@motorradonline.de. Bis zur nächsten Folge.
Okay, danke, Ferdi.